Eigentlich habe ich ja gar nicht mehr viel hinzuzufügen zu dem, was Sie schon gesagt haben. Aber ich versuche es jetzt einfach noch mal ein bisschen zu strukturieren und noch zu ergänzen. Ich habe nämlich gesucht nach einer Definition, was ist geistliches Leben, und habe eine gefunden, die schien mir ziemlich brauchbar zu sein. Und zwar heißt es da: Geistliches Leben ist vom Heiligen Geist entfachtes und durchwirktes Leben. Es hat eine horizontale Dimension, die liebevolle Hinwendung zu den Menschen und Mitgeschöpfen, und eine vertikale Dimension, die liebevolle Hinwendung zu Gott. Immer aber ist das geistliche Leben getragen von dem Vertrauen auf die liebevolle Zuwendung Gottes. Und wie alles menschliche Leben, so ist auch das geistliche Leben ein Leben im Werden, unvollkommen, oft geprägt von der Sehnsucht nach Vertiefung. Soweit also die Definition, und da kann man sich jetzt jeden einzelnen Satz, jedes Wort nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich würde erstmal noch eine sprachliche Anmerkung machen. Man hat ja vor allen Dingen in der Zeit vor dem Zweiten Vatikanum unterschieden die Laien und die Geistlichen. Also demnach bin ich und alle Diakone, Bischöfe und so weiter, das sind die Geistlichen. Und alle anderen, die nicht zu den Geistlichen gehören, das sind dann die Laien, also das normale Volk Gottes. Aber so ganz normal ist diese Vorstellung natürlich nicht, sonst hätten wir es nicht geändert. Denn das Normale für jeden Christen ist, dass er ein geistliches Leben pflegt, wie auch immer. Und geistliches Leben, wie jede Art von menschlichem Leben, braucht Nahrung und Stärkung. Es kommt also nicht von selber. Und es wächst auch nicht von selber, wenn man nicht selbst was dazu tut. So ist es bei allen möglichen Fähigkeiten, Talenten und guten Sachen, die man so kennt. Man muss auch sich Gedanken machen, wie kann man das ausprägen, wie kann man das ausbilden, wie kann man das vertiefen. So, und jetzt habe ich versucht, dieses geistliche Leben, was also zwei Dimensionen hat und immer auf die liebevolle Zuwendung Gottes vertraut und oft unvollkommen ist, das gehört auch ganz wesentlich zum geistlichen Leben, dass man sich immer wieder entdeckt als unvollkommen. Die Selbstgenügsamkeit ist der Anfang vom Ende eines geistlichen Lebens. Also wenn man sagt, oh, passt schon, Mir reicht es so, wie ich sozusagen mein Glauben lebe. Denn damit reduziert man es immer mehr zurück, weil man sich auf das Machbare begrenzt und nicht in dieser Selbstüberschreitung mit dem Fremdwort Transzendenz nach mehr sucht. Und deswegen gehört Sehnsucht ganz wesentlich zum geistlichen Leben. Wenn diese Sehnsucht mal nicht mehr ist, dann fehlt irgendwann auch die Motivation, denn geistliches Leben zu pflegen, hat auch ziemlich viel Anstrengung zu tun. Nicht, weil man jetzt irgendwas Ungewöhnliches macht oder was weiß ich für eine Askese da sich unterzieht, sondern aus folgenden Gründen hat es mit Anstrengung zu tun. Nämlich, erster Punkt, der Faktor Zeit. Also wenn es um geistliches Leben geht, dafür habe ich ja gar keine Zeit. Also ich bin ja sowieso schon Terminkalender und alles sowas. Also zum geistlichen Leben gehört eine wesentliche asketische Übung, nämlich den Terminkalender entrümpeln und sich feste Zeiten vornehmen. Die müssen jetzt nicht minutengenau definiert sein, aber dass man am Tag zur besten Zeit oder am Ende des Tages nochmal eine wichtige Zeit sich reserviert dafür, dass wir die Beziehung mit Gott nochmal bewusster anzapfen und versuchen, uns auf ihn hinzuordnen. Also die Gelegenheiten finden an einem Tag, das sind diese in den geistlichen Gemeinschaften, egal welcher Art, gibt es feste Zeiten. Das ist was Selbstverständliches, weil der Mensch auch grundsätzlich eine feste Gewohnheit, eine feste Ordnung braucht, damit es nicht versandet, nicht vernachlässigt wird. Und deswegen in allen Klöstern gibt es feste Gebetszeiten. Das ist so die Richtschnur für den Tagesablauf. Und für uns einen, die wir also nicht so von der Klosterglocke zum Gebet gerufen werden, sondern wo wir uns selber organisieren müssen, müssen wir also die Gelegenheiten schaffen und finden, wo wir zur Ruhe kommen. Also geistliches Leben braucht die Ruhe, weil man nur in der Ruhe in die Tiefe der Seele vordringen kann. Wenn ständig irgendwas hektisch und Stress und voller Aufgaben, Kalender und alles sowas, das ist abträglich für das geistliche Leben, weil wir nicht zur Ruhe kommen. In der Ruhe hören wir die innere Stimme, in der Ruhe spüren wir den Hunger der Seele nach Vertiefung, nach Kontakt mit Gott, nach Einsamkeit mit Gott. Das ist das Wesentliche, nicht weil wir uns einfach nur Ruhe, um keinen Stress zu haben, verschaffen wollen, sondern um zu dieser Einsamkeit mit Gott vorzukommen, braucht es die Ruhe. Diese Einsamkeit, Zweisamkeit, wie man möchte, kann man das sagen. Jedenfalls diese Ruhe. Und in diesem Faktor Zeit, und wenn man zur Ruhe kommt, spürt man, das sind Momente, wo wir Kraft tanken. Das haben wir gerade so schön gehört. Bei anspruchsvollen beruflichen oder sonstigen familiären Aufgaben, wie viel Kraft sowas kostet. Und da braucht es diese ganz persönliche Tankstelle, wo man sich überlegen muss, wo komme ich zur Kraft wieder, an meine Kraftquelle, die ich anzapfen kann. Und so ist die Erfahrung in dieser Zeit der Stille, der persönlichen Gebetszeit, der Zeit, wo man alle möglichen geistlichen Übungen macht, wo ich noch darauf zu sprechen komme, spürt man ganz deutlich, da komme ich zu mir selbst. Da bin nämlich ich dann vorhanden und bin nicht fremdgesteuert und fremdbestimmt und noch eine Aufgabe, wo ich jemand anderen zufriedenstellen muss, sondern wo ich mein Selbst erfahren und entwickeln kann. Und unser Selbst besteht in nichts weniger als was die Genesis sagt, wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, zum direkten Gesprächspartner mit Gott, der uns seine Kommunikationsfähigkeit ins Herz gelegt hat. Also so wie er sich nach uns sehnt, habe ich heute den Erstkommunionkindern versucht zu sagen, so müssen wir allmählich auch diese Sehnsucht nach Gott mehr entwickeln. Und die kommt nämlich, wenn wir erspüren, dass dort unsere Kraftquelle ist, dass dort wir selbst sind, unser Selbstverständnis, uns in der Beziehung zu Gott wiederfinden. So, bei diesem ganzen Faktor Zeit gibt es ein wichtiges Element, nämlich, und wo sich jeder erstmal, ich spreche da aus Erfahrung, man muss Prioritäten setzen. Was ist jetzt wichtig? Was ist dringend? Was ist jetzt dran? Was ist mir jetzt wichtig? Und dieses Prioritäten setzen in der Fülle, ich weiß noch gut, mein Kaplan, wo ich Religionsunterricht in der Schule hatte, Kaplan Bartmann hieß der damals, der sagte, damit es gleich ist, wir Priester kämen zu keinem einzigen Vater unser am Tag, wenn wir nicht das Stundengebet hätten, denn wir haben so viel zu tun. Also auch da Prioritäten setzen, dann ist eben alles andere zweitrangig. Dann kann die Welt untergehen, wenn, bevor ich mit Gott untergehe, kann ruhig die Welt untergehen. Aber ich möchte nicht untergehen in meinem Selbstverständnis mit Gott. Also Prioritäten setzen. Und dann der zweite Punkt, geistliches Leben, egal in welcher Phase, in welchem Entwicklungsstand oder mit welcher geistlichen Erfahrung wir uns zurzeit beschäftigen oder spüren, es ist immer ein Gradmesser, wie sehr wir im geistlichen Leben verwurzelt, verankert sind, die Sehnsucht nach Gott. Und im Stundengebet, an jedem Sonntag, an jedem Festtag, ist der erste Psalm: Meine Seele sehnt sich nach dir. Damit geht es erstmal los, das Stundengebet. Also die Sehnsucht nach Gott, das durchzieht ja alle möglichen Biografien der großen Heiligen. Dass das ganz wesentlich dazugehört, weil man, wenn man mal Geschmack gefunden hat an dieser Beziehung mit Gott, an diesem Versuch mit ihm in Beziehung zu sein, dann hat man Sehnsucht nach mehr. Dann spürt man, ich möchte mich nicht mit dem Status quo abfinden. Es genügt mir nicht, so die Erfahrung, die ich zurzeit mache, oder die Erlebnisse, die mich zurzeit sehr beeindrucken. Also es gibt kein Basta in der Beziehung mit Gott, sondern nur die Sehnsucht nach mehr. Aber nicht, weil wir uns selber einreden, sondern weil Gott in uns die Sehnsucht weckt. Und Sehnsucht ist ein Geschenk Gottes. Wenn wir diese Sehnsucht nach ihm spüren im Herzen, dann spüren wir gleichzeitig die Liebe, die er zu uns hat, dass er uns diese Sehnsucht ins Herz gibt. Und da gibt es Parallelen zur Liebesbeziehung unter Menschen, die wir dann besonders intensiv erfahren, wenn wir die Sehnsucht zueinander erfahren. Und wenn es diese Sehnsucht nicht gibt oder nicht mehr gibt, dann merkt man auch, mit der Liebe, die da war, ist nicht mehr viel vorhanden. Also Liebe und Sehnsucht gehören zusammen und ganz besonders auch im geistlichen Leben. Und wer Sehnsucht nach Gott hat, der möchte das nicht nur so begrenzen auf die Zeit des Gebetes oder der Stille oder der Betrachtung oder des Gottesdienstes, sondern da springt dann der Funke über, dass wir auch merken, Sehnsucht nach Gott hat ja was mit unserem alltäglichen Leben zu tun. Wir haben ja die Fähigkeit, und Gott schenkt uns diese Fähigkeit der Begegnung mit ihm in den völlig banalen Dingen des alltäglichen Lebens. Also da wird plötzlich wichtig, wie man das Besteck auf den Tisch legt. Ich habe mal einen kennengelernt, der hat aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in seiner geistlichen Gemeinschaft, wo er gelebt hat, leben können. Der musste sich eine Privatwohnung suchen. Und als der mal besucht wurde, hat er gesagt, ich lege, wenn ich mein Essen vorbereite, das Besteck und den ganzen Tisch so, als hätte ich heute einen Gast. Und Jesus ist mein Gast und deswegen muss alles schön und bewusst und für ihn hergerichtet sein. Also an dieser völlig banalen Sache, wie man den Essenstisch zubereitet, kann schon etwas rüberkommen. Ich mache es für dich. Ich möchte dadurch meine Liebe, meine Sehnsucht nach dir ausdrücken, dass du dich bei mir wohlfühlen kannst. Das habe ich ja auch. Gestern war ja Beichttag und da habe ich so manchen Kindern, je nachdem, wo es gepasst hat, habe ich gesagt, als Buße betet ein Vater unser, damit sich Jesus bei euch zu Hause wohlfühlen kann. Und das verstehen Kinder. Ja, Jesus, der hat auch so ähnliche Empfindungen wie wir. Und wenn wir streiten zu Hause, fühlt er sich nicht wohl. Also müssen wir uns anstrengen, damit Jesus sich wohlfühlen kann. Das ist der Anfang vom geistlichen Leben. Zu gucken, dass sich Jesus bei mir wohlfühlen kann. Denn die Frage lautet ja nicht nur, wie geht's uns mit Gott, sondern wie geht's Gott mit uns? Kommt er an bei uns? Kriegt er bei uns einen Fuß in die Tür? Oder knallen wir ihm irgendwas zu vor der Nase oder so? Und so wird die Sehnsucht nach Gott zu einer Art des Sehens und Wahrnehmens. Und da kommt dann plötzlich dieser Satz Jesu ganz deutlich in den Vordergrund, wo er sagt, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Also dann ist jede Begegnung mit jedem x-beliebigen Menschen auf der Straße, an der Aldi-Kasse oder sonst wo, wird zu einer Gelegenheit, zu Jesus zu sagen, auch den liebst du, also strenge ich mich auch an, dass ich für den Verständnis und ein nettes Wort auf Lager habe und so. Also, nach dem Faktor Zeit, ganz wichtig, die Sehnsucht nach Gott, die man nie verlieren sollte, sondern pflegen muss. So, und dann kommen die ganzen möglichen Formen des geistlichen Lebens. Und da gibt es ganz vieles. Da kann man,
bitte. Eine Zwischenfrage stellen. Der Ort ist nicht so wichtig, oder sollte man auch einen bestimmten Ort in der Wohnung haben, wo man sich dann zurückzieht?
Das hat etwas zu tun mit zur Ruhe kommen, und das, um diese Ruhe zu haben, braucht man den Ort. Mhm. Also von daher hat es miteinander zu tun. In Bayern gibt es so den Herrgottswinkel, wo das Kreuz hängt und die Madonna und Blümchen dran und so, wo sich die Familie zum Gebet versammelt. Hat zumindest in alten Zeiten, ob das heute noch sicher in manchen Häusern ganz toll gepflegt wird, aber Ort und Zeit und Ruhe hat viel miteinander zu tun. Nicht an allen Orten kann man zur Ruhe kommen, deswegen hat Ort ganz wichtige Funktion. So, die Formen des geistlichen Lebens, das ist also unsere Klaviatur. Welche Taste kann man gerade mal drücken, damit es gut klingt? Und da will ich als erstes in dieser ganzen Liste der Formen geistlichen Lebens nennen das regelmäßige Gebet. Gebet muss den Tagesablauf irgendwie strukturieren. Wir haben am Morgen Gott was anderes zu sagen als am Abend. Wir haben ihm vor dem Essen anders zu danken, als wenn wir zum Fenster rausschauen und uns über das schöne Wetter freuen und, und. Also zu jeder Gelegenheit gibt es andere Formen des Dankes. Aber so die regelmäßigen Abläufe, dafür gibt es regelmäßige Gebete. Die müssen nicht lang sein, die müssen auch da. Manche haben eine Hilfestellung durch die vorformulierten Gebete und Psalmen und was es so alles gibt. Aber es ist auch wie in einer Liebesbeziehung, wenn man immer nur das Gleiche sagt. Oder Moment, ich muss mal schauen, was ich jetzt gerade sagen muss. Ich blätter mal schnell, um dir zu sagen, dass ich dich lieb habe. Das, genau. Da merkt man schon, da fehlt auch eine gewisse Vitalität des unmittelbaren Ausdrückens dessen, was die Seele Gott sagen möchte. Aber die feststehenden Gebete sind eine Hilfestellung. Das ist wie das Treppengeländer, wo man sich festhalten kann. Aber frei zu laufen, wenn man dann irgendwie so das mühsame nach oben steigen abgeschlossen hat, dann muss man auch ohne Handführung weiterlaufen können. Und so ist es mit dem freien Gebet und dem vorformulierten Gebet. Also regelmäßiges Gebet, ganz wichtig. Was auch als eine wichtige Form des geistlichen Lebens betrachtet wird, ist das sogenannte Herzensgebet. Herzensgebet oder spontane Gebet oder Stoßgebet, das ist alles irgendwo synonym zu verwenden. Es ist so die Feststellung, Gott ist gegenwärtig und ich sage es ihm jetzt einfach, danke lieber Gott, oder erbarm dich Gott, wenn ich eine Situation habe, die ich selber nicht lösen kann. Und so gibt es von diesen Herzensgebeten oder Stoßgebeten ganz viele für alle möglichen Gelegenheiten. Und wenn ich so ins Krankenhaus komme, zur Krankensalbung und sehe den Menschen, viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr und viel Fähigkeiten, sich zu konzentrieren und zu beten, haben sie nicht mehr, dann sage ich denen immer, das Wichtigste, was sie jetzt noch sagen können, ist für dich, Jesus. Und damit ist alles gesagt. Immer wieder, wenn es ihnen in den Sinn kommt, für dich, Jesus. Und damit kommen sie rüber und merken dann plötzlich, sie sagen auch drüben, für dich, Jesus, habe ich gelebt. Und dann ist alles gut. So, von diesen Gebetsformen, die jeder selber, die sich auch entwickeln, je nach Zeit, Alter, Gelegenheit, Umstände, Erfahrung und so weiter. Gebet ist was Lebendiges, das ist nicht starr, nicht fest, sondern das ist eine Wegmarkierung. Also neben diesen Gebetsformen gibt es ganz wesentlich ein Element als Form geistlichen Lebens, das sind die Gottesdienste. Da fallen uns natürlich zunächst mal diese sonntäglichen Eucharistiefeiern ein, weil da sozusagen in ganz besonderer Weise auch die Liturgie dazu verhilft, mit allen Sinnen Gottesdienst zu feiern, Gott akustisch, optisch, mit der Nase sprechend, handreichend. Also da werden alle Sinne angesprochen in so einer Eucharistiefeier und alles kann uns zu größerer Tiefe, zu umfassender Wahrnehmung. Also bei Gottesdienst ist ganz besonders Wahrnehmung gefragt. Denn der Teil oder die Elemente, die sozusagen bei Gottesdienst teilnehmen, vollzogen werden, das ist ja eigentlich ziemlich reduziert. Man hört viel, singt vielleicht, gibt sich den Friedensgruß und das war es dann vielleicht. Aber gut, Kommunion, ganz wichtig. Aber es ist vor allen Dingen so, dieses sich als Gemeinschaft fühlen, gestärkt durch die Gemeinschaft, sich bewusst zu sein, ich bin nicht alleine, und zu sehen im Kontakt, wir haben uns einander was zu geben, was zu schenken. Also die Gemeindeerfahrung kommt bei Gottesdiensten aller Art. Es gibt die verschiedensten Gottesdienstformen und ich glaube, auch so wichtig die Heilige Messe ist, aber es werden künftig die anderen Gottesdienstformen, die auch von Laien gestaltet werden können, immer wichtiger, weil es einfach tendenziell in Zukunft immer weniger Priester gibt, sodass sich die Gemeinde in anderen Gottesdienstformen versammeln und bestärken und ja, aufbauen muss. Von dieser Gemeinschaftserfahrung geht man wieder nach Hause und muss gucken, wo zapfe ich meine Quelle an, und das ist in der Schriftbetrachtung oder in der Betrachtung geistlicher Texte von allen möglichen Heiligen, die es da so gibt. Also es ist ein schier unerschöpfliches Reservoir an Angeboten, die es da gibt, wo man fürs geistliche Leben sich was rausziehen kann. Und da ist es eher so bei diesen ganzen geistlichen Texten, die Qual der Wahl. Und meistens läuft es dann darauf hinaus, dass man so von Zeit zu Zeit seine Lieblingsautoren hat. Ne? Das kann Mutter Teresa sein oder auch mal der Papst Franziskus oder die Teresa von Avila, die ja manchmal ziemlich deftig da ihre Sachen bringt. Und also da gibt es im geistlichen Leben alle möglichen Autoren, die je nach Geschichte, nach ihrem eigenen Weg Worte finden, die einfach vielsagend sind. Schriftbetrachtung, geistliche Betrachtung. Und dann gibt es Einkehrtage, Exerzitien, die eine ganz besondere Intensität der Pflege geistlichen Lebens haben können, weil da über mehrere Tage hinweg alles andere ausgeblendet wird, nicht vorhanden ist, erstmal auch meistens im Schweigen sozusagen alle Störfaktoren auf leise gestellt werden. Und bei diesem Innehalten und dem Beten wird man bei Exerzitien hörbereit. Exerzitien ist vor allen Dingen eine Zeit des Hinhörens. Natürlich hört man auf den Exerzitien Vortrag oder was da für Elemente sind, aber die stille Zeit, und davon gibt es meistens reichlich bei Exerzitien, die sind vor allen Dingen dazu gedacht, dass wir hinhören auf das, was sich in uns, in unserem Herzen abspielt. Und bei den Gesprächen, die es dann häufig so gibt mit dem Exerzitienleiter, kommt es darauf an, das eigene Leben zu reflektieren, von Gott her zu ordnen, neu auszurichten gegebenenfalls. Also sich sozusagen einer möglichen Veränderung auszusetzen. Das ist so dieses wichtige Charakteristikum von geistlichen Exerzitien. Hinhören, den Anregungen des Geistes nachspüren, das kommt häufig bei Exerzitien ganz wesentlich in den Vordergrund. Bei den Formen geistlichen Lebens haben wir also das Gebet, das regelmäßige, das spontane Herzensgebet, die Gottesdienste, die Betrachtung der Schrift oder von guten Texten, Einkehrtage, Exerzitien. Dann weitere Formen, das Pilgern. Pilgern wird ja auch bezeichnet als das Beten mit den Füßen. Das haben wir ja dem Jakobsweg Publizisten zu verdanken, Kerkeling. Ich bin da mal weg. Wo aufgrund dieses Bestsellers viele Menschen den Versuch gemacht haben, das möchte ich auch erleben. Ne? Also ja, sich von dem Buch irgendwie animieren und motivieren lassen, Etappen auf diesen Pilgerweg zu gehen und haben offensichtlich festgestellt, ja, da macht man geistliche Erfahrung. Das ist anders als zu Hause in den eigenen vier Wänden, weil so ein Pilgern auch mit einem sehr einfachen Leben verbunden ist. Man nimmt ja nur mit, was man selber im Rucksack tragen kann, also nicht so ein Trolley, so einen schweren, der da mitrollt, sondern das muss hier hinten Platz haben, auf dem Rücken. Also von daher reduziert sich beim Pilgern alles auf das existenziell Notwendige, um Raum und Platz zu lassen für das existenziell Geistliche. Und eine weitere Form geistlichen Lebens, was wesentlich auch helfen kann, so immer wieder so einen Wegmarken zu setzen, das ist geistliche Begleitung von einem erfahrenen Seelsorger oder jemand, der dazu ausgebildet ist. Das ist inzwischen in vielen Diözesen wird es besonders gepflegt. Man hat es auch in unserer Erzdiözese entdeckt und hat verschiedentlich Ausbildung zu geistlichen Begleitern initiiert. Ich habe da auch eine mitgemacht bei den Jesuiten. Geistliche Begleitung, würde ich mal sagen, verhilft dazu, so etwas wie ein Röntgenbild der Seele zu machen. Also einen, der einem nichts aufschwatzt, der keine schlauen Ratschläge hat, sondern der eigentlich nur zuhört und die passenden Fragen stellt. Das ist das Kunststück bei der geistlichen Begleitung. Dass es einen gibt, der gute Fragen stellen kann. Und die Antwort, die muss jeder selber im Herzen finden. Das ist das Phänomenale dabei, weil dann oft so die Reaktion kommt, ach, auf diese Frage wäre ich gar nicht alleine gekommen. Und so kann geistliche Begleitung wirklich eine große und wirklich eine gute Hilfestellung sein für so Etappen, die man einfach gezielt gehen möchte. Und dann, wie schon gesagt, geistliche Literatur ohne Ende, in Meterware gibt es also ohne Ende. Zum geistlichen Leben gehört auch noch, jetzt bin ich schon bei Punkt 4, die eigene Berufung wahrzunehmen. Also, Nachfolge hat etwas zu tun, berufen zu werden und sich berufen zu fühlen. Von Jesus wissen wir, er hat aus den Jüngern, die damals so rumgestanden sind, die ihm so gefolgt sind oder die vielleicht auch gar nicht so viel Ahnung hatten, was will dieser Rabbi? Der hat sich seine Apostel gerufen. Und deswegen hat er auch später gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also Berufung ist ganz wesentlich die Gewissheit, Jesus spricht mich an, ich brauche ihm nur zu antworten. Also Berufung ist die Art, wie finden wir die Antwort auf das, was Jesus uns im Herzen da irgendwie verstehen lässt. Und mit diesem Versuch, darauf eine Antwort zu finden, entdeckt man auch so die persönlichen Talente, Gaben. So haben alle möglichen Heiligen ihre Charismen entdeckt und gemerkt, ich muss das jetzt so machen, das ist jetzt dran. Also von daher, Berufung, es gibt keinen Menschen, der keine Berufung hätte. Wobei diese Berufung nicht, wird immer ein bisschen eingeengt. Ja, wenn einer eine Berufung hat, dann geht er ins Kloster oder wird Priester. Okay, das ist vielleicht die Spitze des Eisbergs, aber Berufung umfasst alles, was auch unterirdisch irgendwie da ist und ganz wesentlich trägt und hält und uns mit Gott verbindet. Also Berufung ist die Art des Dialogs mit Gott, den wir führen. In der Kirche gibt es ja unendlich viele Berufungen und Wege. Und das nennt man auch Spiritualitäten. Also Spiritualität ist sowas wie die Brille, mit der man das Evangelium liest. Ein heiliger Benedikt hat das Evangelium anders gelesen als der Franz von Assisi. Und der Franz von Assisi hat es anders gelesen als ein Ignatius von Loyola. Und der Loyola hat es anders gelesen wie Papst Franziskus und, und. Also Spiritualität bedeutet, entsprechend der Berufung, die ich habe, verstehe ich das in der Heiligen Schrift, wie ich es verstehen soll, wie es Jesus mich verstehen lässt. Er hat ja nur eine Heilige Schrift und die gilt für alle. Aber jeder entdeckt darin anderes, was für ihn wichtig ist, was ihn anspricht, wo er merkt, aha, da fühle ich mich besonders getroffen, gemeint oder beschenkt, bereichert, gestärkt und. Und das nennt man Spiritualität. Und da gibt es einen reichhaltigen Auswahlkasten, würde ich mal sagen, wo man sich genau das Passende rausfischen kann, was für einen persönlich zutrifft, wo man sich persönlich zu Hause fühlt. Also Berufung ist, Spiritualität ist etwas, wo man sich geistlich zu Hause fühlt. Und da ist man jetzt inzwischen auch, hat man entdeckt, so jetzt mit der ganzen Gemeindeentwicklung, was so alles im Moment so am Machen und am Werden ist, dass man ja eigentlich eine Spiritualität anbieten oder ja, entwickeln muss, eine Gemeindespiritualität. Wie kann eine Gemeinde, eine Pfarrgemeinde das Evangelium leben, entdecken, umsetzen? Aber auch das ist kein Patentrezept, denn jede Gemeinde tickt anders. Also ob Sie eine Gemeinde in Kreuzberg haben oder im bayerischen Dorf, das sind Welten dazwischen. Und alle pflücken aus ihrem Evangelium das raus, wo sie sagen, das hat uns jetzt Jesus verstehen lassen und das machen wir jetzt so. Also von daher, Spiritualität ist eine ganz große Frage im geistlichen Leben. So, und damit mache ich die Klammer zu, nämlich die letzte Frage zum geistlichen Leben. Mit welcher Gemeinschaft möchte ich auf dem Weg sein? Wo sind die Leute, die ähnlich ticken wie ich, die ähnliche Bedürfnisse, die ähnliche Interessen haben wie ich, die ähnlich strukturiert sind, mit denen ich mich austauschen kann, die mich verstehen, die ich verstehe? Also geistliches Leben hat ganz viel mit gemeinschaftlicher Erfahrung zu tun, mit Weggemeinschaft, wo man zusammenkommt. Und deswegen, es gab mal eine Zeit, da sind so in den Pfarrgemeinden Familienkreise gegründet und belebt worden, weil in solchen Familienkreisen einfach so nochmal ein anderes, verbindlicheres Gemeinschaftsgefühl entsteht als von den Normalkirchenbesuchern sonntags um 10, die noch vor Ende des Schlussliedes die Türklinke in die Hand nehmen und schnell zum weiß nicht wohin laufen. Also, welche Weggemeinschaft, welches sind die Menschen, mit denen ich mein geistliches Leben teilen möchte und mich bereichern möchte, gegenseitig, das spielt hier im geistlichen Leben ganz wichtig die Rolle. So, anhand dieser 6 Punkte, die ich jetzt einfach mal so kurz aufgelistet habe, wo jeder ein abendfüllendes Thema ist, mündet alles in die eine Frage, nämlich, das war ja der Untertitel zum heutigen Abend, Leben mit der Dreifaltigkeit, mit dem dreifaltigen Gott. Also geistliches Leben ist nicht ein Versuch, reichlich Seelenbalsam abzukriegen, damit ich dieses schwierige Leben meistere, sondern geistliches Leben soll uns am Ende immer mehr mit Gott in Verbindung bringen und nicht nur mit irgendeinem Gott, sondern dem Gott der Christen, der eben dreifaltig ist. Und hier wird es dann nochmal einen Zacken interessanter, nämlich Gott ist uns geoffenbart in seinen 3 Zugangsformen. Man hat theologisch den Begriff von Personen verwendet. Und wenn man das zu wörtlich nimmt und zu sehr ausfaltet mit den göttlichen Personen, dann kommt man sehr schnell zum Dreigott-Glauben. Die Christen glauben ja an drei Götter, sagen die Moslems. Und die haben nicht ganz Unrecht, wenn man diese drei Personen unter Anführungszeichen so getrennt voneinander betrachtet. Gott ist eins, aber er hat drei mögliche Zugangsformen, die für uns Menschen wichtig sind. Und da ist eben der Vater oder Gott unsere Zugangsform zu Gott, was mit dem Begriff Vater benannt wird, in unserer armseligen Sprache, denn er ist eben neuerdings nicht nur Vater, sondern auch Mutter, sagen die feministischen Theologen. Also man tut sich schwer, da das richtige Wort, was so umfassend ist. Deswegen gibt es schon manche Hochgebete, wo also drin vorkommt, Gott liebt uns wie ein liebender Vater und wie ein fürsorgender Vater und wie eine liebende Mutter. Also in Ergänzung im Sinn der gerechten Sprache nennt man das heutzutage. Also Gott ist derjenige, der der Ursprung der Liebe ist, allen Seins. Das ist die eine Zugangsform zu dieser Person, wobei Person im Ursprung des Wortes sind ja diese Masken, wo die Theaterspieler vor sich hergetragen haben, also so die Erscheinungsform der Rolle. Und die zweite Person, also die zweite Zugangsweise zu Gott ist der Sohn, der ganz Mensch geworden ist, der hier auf Erde gelebt hat, der unser Leben durch und durch kennt und unsere Nöte und alles selbst erfahren hat, was Menschen nur erfahren können, Freud und Leid bis zum Ende, der menschlich zu uns spricht in der Schrift und der uns Gott geoffenbart hat in seiner Menschenliebe, nicht so ganz weit weg hinter den Wolken, sondern als einen, der dessen Himmel unter den Menschen ist. Das hat Jesus geoffenbart. Also unser Zugangsweise Gottes, er möchte unter uns sein. Und schließlich die dritte Zugangsform zu diesem Gott der Christen, der Heilige Geist, der kein Vogel ist und auch keine Taube, sondern der uns verheißen ist als ein, ja, auch Geist ist ein sprachlich sehr enges Wort. Er ist mehr als ein Geist, er ist Bewusstsein, er ist Intelligenz, er ist Gegenwart, er ist Freude in Fülle, er ist Beistand, Tröster, Führer, Lehrer, alles. Also diese Art des Zugangs Gottes, die Gegenwart Gottes ist. Das ist der Heilige Geist. Also der Geist Gottes ist der Gott der Gegenwart, der jederzeit da ist. Natürlich auch Jesus jederzeit da und der Vater. Und von daher wird die ganze Geschichte mit der Dreifaltigkeit halt ein bisschen... Da kommen wir an die Grenzen des Verstehens, aber ich bringe ja immer das Beispiel des Kürbis. Nehmen Sie einen Kürbis, machen ihn innen hohl und schneiden drei Gesichter rein an drei Seiten und stellen eine Kerze rein. So, und diese eine Kerze kommt durch die drei Öffnungen in unterschiedlichen Formen, Schattierungen und Lichtformen raus. Es ist das eine Licht, was eben unterschiedlich wahrgenommen wird. Und so ist es dieser dreifaltige Gott, der eine, der für uns Menschen unterschiedlich wahrnehmbar ist. So, und zu diesem Gott soll das geistliche Leben führen. Und damit bin ich am Ende mit meiner Weisheit und kann es Ihnen nur empfehlen, bleiben Sie auf dem Weg.